DW Medizin und Gesundheit.
Hallo und willkommen zu Medizin und Gesundheit. Ich bin Gudrun Heise. Heute haben wir diese Themen für Sie. Ab nach Indien, Ayurveda für gestresste Deutsche.
Es war ganz bewusste Entscheidung, hierher zu kommen und zu sagen, ich mache jetzt eben nicht klassisch Urlaub, sondern ich komme hierher und möchte eine Behandlung haben, ja, um mich danach körperlich besser zu fühlen und fitter und dann wieder einfach auch in den normalen Alltag einzusteigen.
Schluss mit Alkohol und Drogen, die berühmteste Entzugsklinik der Welt. Und sich Regen bringt Segen, mehr Bewegung für mehr Gesundheit. Keep on running. Und schon der Urmensch hat unter Karies gelitten. Aber erstmal etwas Angenehmeres. Ayurveda, die traditionelle indische Heilkunst, gewinnt immer mehr Anhänger, auch oder gerade hier bei uns in Deutschland. Eine ganze Industrie hat sich mittlerweile etabliert mit Kochbüchern, mit ayurvedischen Heilmitteln, mit Teegewürzen und Kosmetika. Es gibt Kurkliniken, die Yoga und spezielle Ayurveda-Behandlungen anbieten. Die Ursprünge von Ayurveda aber liegen in Indien. Und um die Heilkunst wirklich ganz authentisch zu erleben, muss man sich auf die Reise begeben. Das hat Katha Jansen gemacht und in Indien eine Deutsche getroffen, die dem Stress in Deutschland entflohen ist.
Im ersten Moment dachte ich mir, es ist ein bisschen wie ein Bilderbuch.
Im Schneidersitz hockt Sabine Brunner aus Nürnberg auf einer Yogamatte. Der Raum ist dunkel. Gemeinsam mit gut 20 anderen Gästen atmet sie ganz bewusst. Pranayama nennt sich diese Yogaform und ist ein elementarer Bestandteil des Alltags im Ayurveda-Gramm. Das Zentrum für Ayurveda-Medizin sieht auf den ersten Blick aus wie ein Urlaubsressort, ist aber offiziell eine Klinik.
Also ich finde, Urlaub ist was anderes.
Trotzdem hat sich Sabine ganz bewusst für diesen Ort entschieden. Sie hat Probleme mit den Gelenken. Im Alltag als Coach und Professorin viel Stress. 21 Tage wird sie hier bleiben.
Es war ganz bewusste Entscheidung, hierher zu kommen und zu sagen, ich mache jetzt eben nicht klassisch Urlaub, sondern ich komme hierher und möchte eine Behandlung haben, ja, um mich danach körperlich besser zu fühlen und fitter und dann wieder einfach auch in den normalen Alltag einzusteigen.
So wie Sabine geht es den meisten Gästen im Ayurveda-Gramm. Viele von ihnen haben körperliche Beschwerden und wollen die nicht mit konventioneller Medizin behandeln. Sie hoffen auf die ganzheitliche Wirkung von Ayurveda. Frei übersetzt ist das die Wissenschaft vom langen Leben. Dr. Manmohan ist ausgebildeter Ayurveda-Arzt und beschreibt es so.
Not just the body.
Es geht nicht nur um den Körper oder den Geist eines Menschen, sondern auch um die Seele. Für mich ist die Seele der Besitzer. Körper und Geist sind Instrumente. Und die müssen wie alle Instrumente in gutem Zustand und einsatzbereit sein. Das ist die Verantwortung des Besitzers, also der Seele. Menschen, die mit westlichen Ärzten groß geworden sind, tun sich am Anfang oft schwer, meint er. Um zu erklären, was hinter Ayurveda steckt, hat er deshalb folgendes Bild. Man sollte sich selbst nicht als Fahrer eines Autos sehen, der den Wagen in einer Garage abgibt, zusammen mit den Schlüsseln und dem Parkwächter dann sagt, okay, ich bin in 2 Stunden zurück, reparier, was nötig ist. Du bist der Motor dieses Autos. Du musst anwesend sein, im Hier und Jetzt, auch auf dem Behandlungstisch während der Ayurveda-Massage. Die Patienten wohnen während des Aufenthalts in kleinen Häuschen. Sie sind einfach eingerichtet. Ein Bett, Bad, Klimaanlage, Fernseher. In der Mitte ein Park mit Sitzgelegenheiten. Kein Pool, kein Animationsteam. Es ist ruhig hier. Für Sabine genau das, was sie sucht.
Ganz persönlich mag ich meine Terrasse sehr gerne. Ich kann dazu schön sitzen und habe so einen schönen Blick in diesen ganzen Park rein. Und manchmal liege ich einfach hier in der Hängematte. Oder diesen Palmen, das ist so ganz reizend. Es gibt so viele schöne Plätze hier.
Laptop und Arbeitsunterlagen hat sie zu Hause in Deutschland gelassen. Das Handy benutzt sie selten. Und das, obwohl sie im Job eigentlich immer unter Strom steht. Langeweile hat sie trotzdem keine.
Überhaupt nicht. Das ist wirklich spannend. Das ist mir schon in der ersten Woche aufgefallen. Aber das hat vielleicht auch wirklich mit der Entfernung was zu tun. Ich bin ja wirklich komplett weg.
Der Alltag der Patienten ist durchgetaktet. 3-mal täglich Yoga, 2 therapeutische Behandlungen, zum Beispiel spezielle Massagen, mindestens ein Gespräch mit dem Arzt.
Kurz davor hatte ich ziemlich Angst, hierher zu fliegen, weil ich wirklich nicht wusste, auf was ich mich einlasse. Auch ob das alles so funktioniert. Ja, ich wusste ja gar nicht, wo ich hingehe, so richtig. Als ich dann hier ankam, der Doktor hat so was ganz Vertrauensvolles, dass ich mir dachte, ja, ist okay.
Über 500 offizielle Ayurveda-Krankenhäuser und Kliniken gibt es in Indien. Die Lehre dahinter ist alt. Für die Inder hat Ayurveda als traditionelle Wissenschaft eine so hohe Bedeutung, dass es sogar ein eigenes Ayurveda-Ministerium gibt. Sabines Umfeld hat ihre Entscheidung unterschiedlich aufgenommen.
Also meine Kinder, ich habe zwei erwachsene Söhne auch, ja, die finden es super cool. Andere finden es, glaube ich, eher so ein bisschen schräg, ja, wieso nach Indien und muss das sein und muss man sowas überhaupt machen und wieso lässt sich nicht von der Krankenkasse Kurve schreiben.
Mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen ist Ayurveda nicht immer vereinbar. Trotzdem sagen viele Patienten, ihnen ginge es nach der Behandlung besser. Seit anderthalb Wochen ist Sabine jetzt hier und bemerkt erste Fortschritte. Die Schmerzen lassen nach. Ihr Ziel?
In erster Linie wieder mehr Achtsamkeit und mir bewusster Zeit nehmen für Dinge. Also ich mache Yoga, aber ich merke hier, einfach nur in der Klasse zu gehen, um Yoga zu machen, ist kein Yoga.
Yoga kann ja vielleicht auch bei Suchtproblemen helfen. Von Drogen loszukommen ist für Betroffene harte Arbeit, mental und körperlich. Der erste Schritt ist, sich die Abhängigkeit einzugestehen, und das ist wohl der schwierigste. Genau das hat Betty Ford, die ehemalige amerikanische First Lady, getan. Als sie sich dazu bekannte, von Alkohol und Schmerzmitteln abhängig zu sein, läutete sie eine Art Zeitenwende ein. 1982 gründete Betty Ford die wohl bekannteste Entzugsklinik der Welt, das Betty Ford Center in Rancho Mirage in Kalifornien. Von dort Nicole Markwald.
This is not a lack of willpower. This is a disease.
Es ist keine Frage von fehlendem Willen. Es ist eine Krankheit. Mit diesem Satz und ihrer Bereitschaft, über ihre eigene Medikamenten- und Alkoholabhängigkeit zu reden, revolutionierte die ehemalige First Lady Betty Ford 1978 die öffentliche Debatte über Sucht. Ihr Sohn Steve Ford sagte gegenüber dem Fernsehsender WTAE:
A mother was a former First Lady.
Eine Mutter, eine ehemalige First Lady, hob ihre Hand und sagte: Ich bin Betty und ich bin Alkoholikerin. Damit veränderte sie, wie Abhängigkeit wahrgenommen wurde. 1982 schuf sie mit dem Betty Ford Center eine Anlaufstelle für Frauen und Männer, die ihre Sucht überwinden wollten. Heute ist die Einrichtung die berühmteste Entzugsklinik der Welt. Für Betty Ford begann der harte Weg in einem Vierbettzimmer im Long Beach Naval Hospital. Jahrelang hatte sie sich mit Gin und Whisky, Valium und Schlaftabletten betäubt. Man glaubte, es wäre besser für mich, wenn ich keine besonderen Privilegien hätte und wie jeder andere behandelt würde. Ich hatte ein Namensschild mit meinem Vornamen und meine Familie wurde bei Besuchen wie jeder andere behandelt. Mein Mann, der ehemalige Präsident, war einfach nur ein Ehemann wie viele andere. Anders als viele andere Entzugskliniken in Kalifornien strotzt das Betty Ford Center in der Kleinstadt Rancho Mirage nahe Palm Desert nicht vor Luxus. Die Umgebung im Coachella Valley ist traumhaft. In der Ferne leuchten die Berge vor konstant blauem Himmel. Die Anlage ist golfplatzgrün und mit Palmen gesprenkelt. Doch die 5 Wohngebäude mit 4 und 2 Bettzimmern sind spartanisch eingerichtet. Fernseher, Laptop, Mobiltelefon verboten. Gegessen wird gemeinsam, der Tag hat einen strukturierten Ablauf. Sonntags ist Besuchstag, geputzt wird hier von den Bewohnern selbst. Angeblich bekam Elizabeth Taylor vom Putzen und Müll rausbringen starke Rückenschmerzen. Über ihren Aufenthalt sagte die Schauspielerin später: Es war eine großartige Erfahrung, weil ich zum ersten Mal, seit ich 9 war, nicht ausgenutzt wurde. Nicht von einem Studio, nicht von einem Produzenten. Ich wurde so akzeptiert, wie ich war. Alle waren dort, um gesund zu werden, um weiterleben zu können.
Wir waren alle da für einen Grund, zu leben.
Taylor war die erste prominente Patientin. Es folgten Johnny Cash, Tony Curtis, Liza Minnelli oder Drew Barrymore. Diskretion ist Ehrensache für die Einrichtung, doch unter den mehr als 100.000 Patienten befanden sich im Laufe der Zeit etliche Stars, die gute 2 Autostunden von Hollywood-Glitzer entfernt versuchten, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Insgesamt gibt es in den USA über 14.000 Anlaufstellen, in denen Abhängige ihre Sucht bekämpfen können. Zum Teil zu horrenden Kosten und ohne Kontrollinstanz. Denn allgemeingültige Standards gibt es für Entzugseinrichtungen in den USA nicht. Das Betty Ford Center gilt als Erfolgsgeschichte. Den Grundstein legte eine ungewöhnlich offene und mutige First Lady, die damit begann, der Sucht den Makel zu nehmen.
I know I was very, very scared.
Ich hatte Angst, ich wusste nicht, was mich im Entzug erwartete. Als sich die Fahrstuhltür öffnete, sah ich einen Schreibtisch, an dem stand Drogen- und Alkoholentzugsklinik. In meinem Hirn ratterte es. Wie konnte es bloß so weit kommen?
And I went through my mind, how in the world did I end up here?
Von dem einen zu viel Drogen und Alkohol, und von dem anderen zu wenig, nämlich von Bewegung. Viele von uns gehören in die Kategorie Bewegungsmuffel. Aufstehen, dann ins Bad, frühstücken, im Auto sitzen, um zur Arbeit zu fahren und dort wieder sitzen. Abends dann das Gleiche. Im schlimmsten Fall geht's mit der Chipstüte auf die Couch. Dass das nicht gut ist, wissen wir alle. Es ist eben auch nicht immer so einfach, den inneren Schweinehund zu besiegen, obwohl es nicht an Möglichkeiten mangelt. Mehr dazu von Martin Meyer.
Es braucht nicht viel, sagt Regina Guthold von der Weltgesundheitsorganisation und nennt eine Zahl. 2,5 Stunden moderate Bewegung pro Woche. Ein flotter Spaziergang, eine gemütliche Radtour oder ein paar Runden im Schwimmbad. Das würde schon reichen.
Bewegung senkt das Risiko von Herzerkrankungen, Infarkt, Brust- und Darmkrebs, Diabetes und Bluthochdruck. Und sie wirkt sich positiv auf die mentale Gesundheit aus.
Doch jeder vierte Erwachsene verfehlt das Ziel, sich pro Woche 2,5 Stunden ausreichend zu bewegen. In Deutschland sind es sogar mehr als 40%. Unter den wirtschaftlich vergleichbaren Staaten sind nur Portugiesen, Neuseeländer und Zyprioten fauler. Ewig lockt die Couch, Frauen häufiger als Männer. Jede dritte macht laut der WHO-Studie zu wenig, um fit zu bleiben. Bei den Männern ist knapp jeder vierte nicht ausreichend körperlich aktiv. Und noch etwas hat die Mitautorin der Studie, Fiona Bull, herausgefunden. Je reicher ein Land, desto mehr Bewegungsmuffel leben dort.
Wir nutzen Computer und Technik sehr viel häufiger und länger. Zur Arbeit pendeln viele Menschen mit dem Auto und im Büro haben viele eine sitzende Tätigkeit.
Die weltweit größte Studie über Bewegungsmangel zeigt denn auch, gerade in wirtschaftlich aufstrebenden Ländern steigt die Zahl der Menschen, die nicht genug für ihre körperliche Fitness tun. Das treffe etwa auf Lateinamerika zu, sagt Studienautorin Guthold und nennt als Beispiel Brasilien.
Das ist wahrscheinlich eines der Länder, wo sich die Umstände am schnellsten weltweit ändern. Viele Menschen ziehen vom Land, wo sie als Bauern gearbeitet haben, in die Stadt. Und dort arbeiten sie dann vielleicht in einer Fabrik und haben kaum noch Bewegung.
Einen Trend beobachten die Forscherinnen auf der ganzen Welt. Erwachsene bewegen sich heute insgesamt eher weniger als früher. Bei der letzten großen Analyse der Weltgesundheitsorganisation waren die Werte ähnlich schlecht. Das erklärte Ziel, das zu ändern, wurde klar verfehlt. Die WHO schlägt deshalb vor, Bewegung stärker in den Alltag zu integrieren. Dazu, so Studienautorin Guthold, seien etwa mehr Gehsteige und Fahrradwege nötig. Kleine Dinge, sagt sie, die aber könnten eine große Wirkung entfalten.
Über zu wenig Bewegung konnten unsere Vorfahren vermutlich nicht klagen. Gemeint sind nicht Großvater und Großmutter, sondern der Urmensch bzw. frühe Menschenaffen. Und mit denen haben wir vieles gemeinsam. Zum Beispiel Karies. Das haben österreichische Forscher jetzt herausgefunden. Und woran liegt's? Sie haben zu viel Zucker verspeist. Und nicht nur das, wie Gabor Pahl berichtet.
Im österreichischen Kärnten wurde schon vor vielen Jahrzehnten der Unterkiefer eines frühen Menschenaffen gefunden, des ältesten gemeinsamen Vorfahren von Mensch, Schimpanse und Gorilla. Die Forscher haben sich jetzt diese Zähne noch einmal genauer angeschaut und es zeigte sich, dieser frühe Menschenaffen hatte ziemlich starke Karies. Ein völlig unerwarteter Befund für die Studienleiterin, die Tübinger Evolutionsforscherin Madeleine Böhme.
Der hat mich sehr überrascht, denn man glaubte bisher, dass die Karies bei Menschen erst sehr spät auftrat. Das heißt also etwa vor 10.000, 12.000 Jahren mit dem Übergang zur Landwirtschaft beziehungsweise zum Verzehr von gekochten, stärkehaltigen Produkten. Insofern war das eine sehr große Überraschung.
Nicht erst seit 10.000, sondern schon seit 12 Millionen Jahren leiden also Menschenaffen unter Karies. Madeleine Böhme glaubt auch die Ursache benennen zu können: hoher Zuckerkonsum. Darauf deuten die Pollen in den Fundschichten hin. Sie stammen von Bäumen und Sträuchern mit stark zuckerhaltigen Früchten.
Beispielsweise haben wir Vorläufer des Weins gefunden. Wir haben Pflaume bzw. Kirsche gefunden insgesamt. Also sehr, sehr viele süße Früchte waren verfügbar. Und wir haben eine ganze Reihe von Pflanzen gefunden, die honigtragend sind. Insofern war also wahrscheinlich auch Honig Teil des Nahrungsspektrums.
Doch diese Lebensmittel waren im europäischen Winter nicht verfügbar. Um die kalte Jahreszeit zu überstehen, mussten die frühen Menschenaffen Fettreserven anlegen. Und so kommt an dieser Stelle das Fett ins Spiel und damit der zweite Fund, ein 8 Millionen Jahre altes Menschenaffenskelett aus der Toskana. Auch dort zeigte sich ein sehr menschliches Körperphänomen.
Also Übergewicht, das können wir natürlich nicht belegen. Aber was wir aber belegen konnten, ist, dass wir zum ersten Mal fossile Fettzellen nachgewiesen haben. Und die zeigen ein substanzielles Fettpolster, aber wir dürfen da nicht an Übergewicht denken, sondern eher an einen natürlichen Fettansatz, der also notwendig ist, um diese Wintermonate zu überleben.
Karies und Fettzellen, diese Funde werden auch durch genetische Studien unterstützt. Demnach kam es vor etwa 15 Millionen Jahren bei unseren Vorfahren zu einer folgenreichen Veränderung im Erbgut. Seitdem können Menschenaffen ein bestimmtes Enzym nicht mehr herstellen, Urikase. Und die Folge ist, dass sich Harnsäure im Blut anreichert, was wiederum zu erhöhtem Blutdruck führt. Die Fähigkeit, auch mit Hilfe von süßer Nahrung Fettreserven zu bilden, war vor vielen Millionen Jahren durchaus ein Überlebensvorteil. Im heutigen Nahrungsüberangebot ist es eine Mitursache für Fettleibigkeit und Bluthochdruck. Denn die Lust auf Süßes und Fettiges haben wir von unseren frühen Vorfahren geerbt. Nur, dass es heute sehr viel mehr davon gibt.
Das war's für heute aus Medizin und Gesundheit. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin Fit und Gesund auf unserer englischen Seite dw.com/scitech und in unserer englischen Sendung Spectrum. Die gibt es alle 14 Tage auch als Podcast. Oder besuchen Sie uns auf Twitter. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Yeah, I'm gonna be your man.